Schwarz hören.
Katja Heuer, Sie sind nicht mal 40 und haben 2023 ein Buch veröffentlicht, das, Zitat, eine Geschichte des Lebens in der DDR aus Sicht der normalen Leute ist. Ich habe mir dazu gedacht, Ihre Geschichte kann es nicht wirklich sein, denn Sie waren 4 Jahre, als die Mauer fiel. Sie haben Leute interviewt, richtig?
Ja, habe ich gemacht und auch ältere Dokumente verwendet, also zum Beispiel Tagebucheinträge oder andere Memoiren und Dinge, die es mir erlaubt haben, aus der Perspektive die Geschichte der DDR zu erzählen, aus der Perspektive der Menschen, die dort gelebt haben.
Sie sind Historikerin und also deswegen sowas oder warum ein Buch über DDR?
Also mich hat daran interessiert, als Historikerin, dass es halt immer so ein bisschen als ja Nebengeschichte oder Fußnote zur BRD oftmals erzählt wird. Und das wollte ich sozusagen ja nicht vermeiden, aber ein bisschen dagegen steuern, um zu sagen, wir reden hier über 40 Jahre deutscher Geschichte, die ja ein Teil davon sind, ein Kapitel davon sind. Also der Ansatz war quasi der, dass ich gesagt habe, ich wollte ein Buch schreiben, das für alle zugänglich ist in der ganzen Welt. Ich habe es ja auch zuerst auf Englisch geschrieben und vielleicht deshalb die DDR-Geschichte zu etwas mehr macht, als nur immer die, ach ja, und da war ja auch noch der Osten, bevor er dann wieder unterging und Teil des richtigen Deutschlands wurde sozusagen. Also meine Idee war, das groß genug zu machen, groß genug aufzustellen, aber das auch eben irgendwie so zu machen, dass das für alle zugänglich ist, also für normale Leser, sage ich mal, in der ganzen Welt, auch für Leute, die gar keine Ahnung haben, um das eben einfach etwas präsenter zu machen, das Thema DDR.
Sie haben es ja nicht nur in Englisch erst geschrieben, sondern es ist sogar dann in 11 Sprachen übersetzt worden.
Ja, bei 16 sind wir mittlerweile.
Inzwischen 16, der Wahnsinn. Ja. Das heißt, es scheint eine große Resonanz zu haben. Warum? Weil das Interesse an so einem kleinen Land, an so einem, manche sagen, Experiment, inzwischen doch so groß ist?
Also ich glaube schon und die Leute interessieren auch ganz unterschiedliche Sachen daran. Also wenn man zum Beispiel in Irland unterwegs ist, reden alle oder wollen alle über Wiedervereinigung reden und ob Deutschland ein Vorbild sein sollte oder eben nicht. Was das mit so einer Nation macht, wenn man sie sozusagen teilt über längere Zeit hinweg und ob man das wieder rückgängig machen kann oder ob die Leute dann dauerhaft unterschiedlich bleiben. Also solche Themen sind da interessant. In Finnland zum Beispiel habe ich viel über Stasi-Akten geredet, weil die gerade der NATO beigetreten waren und darüber diskutiert haben als Land, als Nation, ob man die finnischen Stasi-Akten, die immer noch unter Verschluss sind, freigeben sollte, um einfach sozusagen sicherzustellen, dass die Menschen, die jetzt dann Zugriff zur NATO Informationen bekommen, nicht schon irgendwelche Verbindungen nach Russland haben. Also da ist diese Debatte in Finnland losgegangen, genau als mein Buch gerade rausgekommen ist. Und da habe ich quasi dort viel über die DDR und über die Stasi gesprochen, weil das auf einmal relevant war.
Ich muss mal kurz nachfragen. Eine ähnliche Organisation wie die Stasi in Finnland, oder?
Nee, Stasi Zusammenarbeit mit Finnland, weil das ja ein sehr, sehr enger Partner der DDR war, dadurch, dass es so zwischen den Blöcken saß sozusagen, Finnland. In Südkorea sollte ich ein Vorwort schreiben und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich weiß nicht, was ich den Koreanern sagen soll. Ich meine, ich kann denen ja nicht für ihre spezielle Situation der Teilung jetzt irgendwie Ratschläge geben oder so. Dann habe ich irgendwann, nachdem ich 3-mal angefangen habe und wieder aufgehört habe, höflich abgelehnt und gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier schreiben soll. Aber das ist wirklich tatsächlich ein Thema, was aus verschiedenen Perspektiven heraus die Leute fasziniert und interessiert.
In Deutschland haben Sie ja eine Menge Kritik eingesammelt, wenn ich das hier so in der Übersicht lese. Also reines Ärgernis oder vertane Chance oder ist aus wissenschaftlicher Sicht unmöglich. Das sind jetzt lauter Zitate, das ist nichts, was ich sage. Wie gehen Sie damit um?
Naja, ich sträube mich immer da ein bisschen dagegen, wenn die Leute sagen, es ist ja in Deutschland nicht so gut angekommen. Das stand hier auf der Bestsellerliste fast 7 Monate lang.
Naja, die Kritik ist natürlich von anderen Profis, die auf dem Gebiet arbeiten.
Ja, und die arbeiten ja auf dem Gebiet, weil sie ein bestimmtes Interesse an dem Thema selbst auch haben, beziehungsweise eine bestimmte Biografie auch mitbringen. Und ich kann das auch völlig nachvollziehen, weil das eben oftmals Dissidenten, Oppositionelle auch waren in der DDR, die natürlich einen bestimmten Hass einfach auch mitbringen auf das System, auf das Land und eben auch auf die Mehrheitsgesellschaft, die aus deren Augen sozusagen mitgemacht hat und sich nicht früh genug oder nicht energisch genug sozusagen gegen die Diktatur aufgebäumt hat. Und dass ich jetzt komme und ein Buch über diese Mehrheitsgesellschaft schreibe, in der zwar die Dissidenten auch vorkommen, aber eben nicht im Vordergrund stehen, ist mir völlig klar, dass das sozusagen auch zur Kontroverse geführt hat. Was mir allerdings nicht klar war, war, wie hitzig diese ganze Debatte geführt wird und auch wie persönlich einige dieser Angriffe eben auch auf mich, auf meine Familie, auf meinen Hintergrund waren. Also da wurde selbst in einigen professionellen oder universitären Rezensionen wurde dann erstmal angefangen, eine Seite lang darüber zu reden, was meine Eltern gemacht haben.
Vater NVA.
Mein Vater bei der NVA, meine Mutter Lehrerin. Mhm. Dass ich aus einer Systemträgerfamilie komme und was ich mir überhaupt erdreiste, irgendwie sozusagen über dieses Thema zu schreiben. Und das fand ich schon, ja, überraschend, sagen wir es mal so, um es mal vorsichtig zu formulieren. Weil das ja dann bedeuten würde, dass man mit einer bestimmten Biografie kommen muss, um überhaupt über dieses Thema zu sprechen. Und das finde ich fragwürdig als Historikerin, dass der eigene Hintergrund stimmen muss, damit man über ein bestimmtes Thema reden oder schreiben darf. So, wenn man nicht die richtige Familiengeschichte mitbringt, dann geht das gar nicht.
Mhm.
Also ich hätte gerne darüber geredet und diskutiert und habe ich auch viel, mache ich auch immer noch viel, ob ich diese Balance richtig getroffen habe, weil ich natürlich entscheiden musste sozusagen, welche Geschichten kommen vor, welche kommen nicht vor und so weiter. Darüber kann man ja diskutieren, aber grundsätzlich sozusagen ein Buch, über dieses sich dann wirklich ja zehntausende Menschen mit einem Thema beschäftigt haben, auch außerhalb von Deutschland, das sie sonst vielleicht nicht gemacht hätten, als Ärgernis oder so zu bezeichnen oder grotesk, da sind ja so richtig heftige Worte auch verwendet worden. Das fand ich dann schon etwas ja beunruhigend, auch die Idee, dass man das richtig machen muss, im Sinne von einigen auserwählten Menschen.
Sobald man sich in die Öffentlichkeit begibt, ist es eben auch so. Ne? Das ist schwierig, denke ich mir, aber sie als junge Frau eine große Gelassenheit, finde ich, die sie ausstrahlen.
Das ja, es hilft, dass ich im Ausland wohne, sagen wir es mal so. Ich wohne in Großbritannien schon seit vielen, vielen Jahren und dort ist das Buch sehr, sehr gut auch aufgenommen worden, auch innerhalb von Menschen, die sich auskennen. Es wird dann immer gesagt, die Engländer haben ja eh keine Ahnung, aber da waren Leute dabei wie Karen Leader, die ist in Oxford Professorin für deutsche Literatur und beschäftigt sich speziell mit DDR-Geschichte und DDR-Literatur sozusagen. Also es waren auch Experten dabei und sind auch viele auf dem Buchdeckel abgedruckt.
Mhm.
Da hieß es dann hinten. Und selbst so Leute, auch Serhii Plokki, ein ukrainischer Historiker, der also selber im Ostblock aufgewachsen ist und gelebt hat. Viele andere Menschen auch, die Ivan Krastev ist ein sehr, sehr bekannter Politikberater, der auch sehr eng mit der ganzen europäischen Elite zusammenarbeitet, aber selber aus Bulgarien kommt. Der hat das Buch auch sehr gelobt. Also das war jetzt auch nicht so, dass das sozusagen universell als irgendwas Kontroverses angesehen worden ist, sondern eine speziell deutsche Debatte. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, damit umzugehen, weil es eben einfach ein bisschen den Kontext wiederhergestellt hat, nachdem diese heftige Kritikwelle aus den deutschen Zeitungen kam.
Yeah.
Wenn man dann wieder irgendwo anders in der Welt unterwegs ist und die Menschen wieder sagen, was ist denn da in Deutschland los?
Yeah.
Dann war das doch ein bisschen wieder hilfreich, das Ganze gerade zu rücken für mich.
Mm. Das ist mir sehr nah, was Sie sagen, weil auch ich habe ja in der DDR gelebt und habe im Zusammenhang mit all diesen Dingen, die Künstler, die Intellektuelle um den Herbst 1989 herum initiiert haben. Wir wollten eben keinen Anschluss an die Bundesrepublik Deutschland, sondern was Eigenes machen. Und ja, also wie Sie es schon beschrieben haben, das geht mir wirklich nah, weil auch ich muss mich öfter verteidigen, dass ich sozusagen nicht immer gegen alles war, sondern in diesem Land was verändern wollte. Insofern interessant. Und ich bin ja Ihrer Elterngeneration mindestens. Und insofern interessant, dass Sie das so gemacht haben. Die Bandbreite reicht ja von Egon Krenz bis Frank Schöbel.
Na, das ist ein relativ enger Aspekt davon, das reicht auch noch bis zu.
Sagen Sie mal noch?
Fabrikarbeiter, eine Buchhalterin war mit dabei, die bei der Berlin-Blockade an einem Sektor gearbeitet hat und in dem anderen gelebt hat. Also ich habe versucht, tatsächlich die ganze Bandbreite von Erfahrungen irgendwie mit
von
einzubauen.
Normalen Menschen eben, also vermeintlich normalen Menschen.
Ja, das sind die ich interviewt habe, aber es sind auch viele dabei, wo ich, wie gesagt, so auch Quellen verwendet habe und so. Und da sind auch Dissidenten, Oppositionelle dabei, Leute, die eben im Stasi-Gefängnis gesessen haben, oder auch gestorben sind auf mysteriöse Art und Weise, also oftmals dann auch von der Stasi beseitigt worden sind. Also ich habe versucht, irgendwie die ganze Bandbreite abzudecken.
Hm.
Und weil ich nun kein ganzes Rechercheteam hinter mir habe, musste ich natürlich auch überlegen, welche Interviews führe ich jetzt selber. Und wenn dann schon jemand 10 Interviews gegeben hat und die sind alle irgendwo verfügbar, dann habe ich versucht, diese Quellen einfach zu nutzen und dann die Lücken eben zu füllen. Und interessanterweise, wenn man nach Zeitzeugen sucht, also wenn ein Archiv oder ein Museum oder eine Initiative sagt, wir wollen Zeitzeugen haben, die Leute, die sich melden, sehen sich ja selbst als Zeitzeugen. Und da sind dann eben oftmals nicht die Menschen dabei, die irgendwie einfach auf Arbeit gegangen sind, in Urlaub gefahren sind, ihre Leben dort gelebt haben, weil die das gar nicht als was Besonderes ansehen. Also da hatte ich dann manchmal auch ziemlich zu tun, in den Interviews zu sagen, nee, erzählen Sie doch mal, das ist erzählenswert. Und die Leute immer, ach nee, Quatsch, das ist doch nur ganz normal, das hat doch jeder gemacht.
Mm.
Aber das, was jeder gemacht hat, steht nicht im Geschichtsbuch. Und deshalb war das so ein bisschen mein mein Ansatz für die Interviews speziell, die ich selber geführt habe, eben zu versuchen, diese Lücken zu füllen, die bisher noch nicht so richtig meiner Meinung nach gefüllt worden sind. Also das hat dann natürlich auch zu Kontroversen geführt, warum ich nicht direkt zum Beispiel mit Wolf Biermann gesprochen hätte. Aber das waren dann eben so Beispiele, wo es schon sehr, sehr viel Material gibt.
Ja.
Bei Egon Krenz kann man das sicherlich auch argumentieren. Er hat sich ja nun auch nicht zurückgehalten über die letzten 30, 35 Jahre. Aber da hat mich speziell die Machtübergabe zwischen Walter Ulbricht und Erich Honecker interessiert, weil er ja nun hinter den Kulissen da irgendwie mit dabei war. Also als Quelle, die noch existiert, war der dadurch schon interessant auch. Man muss das ja nicht, und so wurde das ja dann dargestellt, dass ich da bei ihm irgendwie auf dem Sofa saß und dann erstmal das Buch quasi dort geschrieben habe, so so wie man das als Historikerin macht, hinterfragt man natürlich auch Menschen als Quellen, also ich das überhaupt dazu sagen muss, aber es ist natürlich nicht so, dass ich das einfach eins zu eins übernommen hätte, aber es war schon eine interessante interne Perspektive, inwiefern das sozusagen ein Coup war, der von Moskau ausgeleitet worden ist, oder kam das von intern, also das wollte ich auch näher wissen. Und von daher habe ich einfach versucht, irgendwie so ein bisschen die Lücken, die sich für mich als Historikerin ergeben haben, zu füllen.
Ich will das Stichwort Bandbreite doch nochmal aufgreifen. Also zwischen den beiden Namen Krenz und Schöbel, Frank Schöbel, dem Schlagersänger Frank Schöbel, finde ich schon eine große Bandbreite. Finde ich aber gut, dass das so ist. Also ich mache das in meinen Podcasts ja auch. Ich habe Spitzenpolitiker, ich habe Autorinnen und Autoren, ich habe Unterhaltungskünstler und Menschen, die sich mit dem Tod beschäftigen. Also das finde ich das Spannende.
Ja, und wenn man versucht, so eine ganze Gesellschaft irgendwie einzufangen, dann muss man ja auch so breit aufgestellt sein, dass man sagt, ich rede jetzt nicht mit der Person, weil sie irgendwie als Unperson gelten sollte, aber mit der Person rede ich dann dreimal oder mit dem Typ von Mensch oder von dem Teil der Gesellschaft quasi rede ich dann öfter, weil mir dessen Meinung besser gefällt. Also darum ging es mir ja nicht, sondern ich wollte eben tatsächlich irgendwie versuchen, ja, sowohl von den Spitzenpolitikern bis zum Fabrikarbeiter irgendwo da alles abzudecken und zu verstehen einfach, wie diese Gesellschaft funktioniert hat, was die Leute so auch in ihrem Alltag gemacht haben, aber eben auch, wie die hohe Politik funktioniert hat. Also das Buch wird manchmal so ein bisschen als Alltagsgeschichte dargestellt, aber das ist nur ein Teil davon. Ich habe schon auch versucht zu verstehen, wie der ganze Staatsapparat funktioniert hat, was sich geschichtlich auch getan hat, was sich dadurch wiederum bei den Menschen geändert hat, wenn sich irgendwas verändert hat in der großen Politik. Also und von daher war das schon eine riesige Bandbreite.
Ja. Sie haben selber schon erwähnt, Sie sind schon lange, seit 2011 genau, in London, arbeiten dort als Wissenschaftlerin am King's College London.
Genau.
Da machen Sie was?
Also ich bin dort, wie das auf Englisch so schön heißt, ein Visiting Research Fellow. Also das ist direkt auf Forschung angelegt. Und da arbeite ich eben viel mit anderen Kollegen auch zusammen. Also ich bin eigentlich frei unterwegs als sozusagen freie Historikerin. Und eben dort am King's College je nach Projekt sozusagen beschäftigt. Also zum Beispiel haben wir letztes Jahr was zu innerdeutschen Beziehungen gemacht, wo eine Professorin dort, Katrin Scheiter, sich von der westdeutschen Perspektive sozusagen dort mit beschäftigt hat. Und ich habe die ostdeutsche Seite so ein bisschen beigesteuert. Wir machen auch sehr, sehr viel mit Firmen, Schulen, anderen Universitäten zusammen. Letztes Jahr war ich vom King's College aus sozusagen als Vertreterin, wenn man so will, beim DDR-Symposium der Universität von Liverpool mit dabei. Und habe dort die Keynote-Speech gehalten zum Thema DDR-Forschung und was sind gerade so die Felder sozusagen, die offen sind. Das war auch total spannend, weil da DDR-Forscher aus der ganzen Welt dabei waren, von denen übrigens auch viele gesagt haben, sie finden es sehr, sehr schwierig, nach Deutschland zu kommen und über die DDR zu sprechen. Das fand ich auch spannend, dass da Leute aus Australien, aus den USA, aus England
solche
Erfahrungen gemacht haben. Forscher, die sich sozusagen direkt damit beschäftigen, die sagen, man muss in Deutschland immer erstmal irgendwie so eine Art Gelübde ablegen. War denn die DDR jetzt eine Diktatur? Und dann darf man über sein Forschungsprojekt sprechen, was sich oftmals ja mit einem sehr, sehr nischigen Aspekt beschäftigt. Aber es ist nicht nur DDR, was ich dort mache. Es geht eigentlich grundsätzlich um die große deutsche Geschichte im weitesten Sinne. Also sprich Nationalgeschichte von Deutschland. Ist es eine Nationalgeschichte? Viel auch Öffentlichkeitsarbeit, ja.
Und London, weil?
Ich wohne nicht direkt in London, ich wohne außerhalb von London. Ich bin kein Stadtmensch, sagen wir es mal so. Ich komme aus dem tiefsten, dunkelsten Brandenburg sozusagen. Und
in Strausberg aufgewachsen.
Ja, und auch so ein bisschen da außerhalb sozusagen. Mm. Und von daher habe ich mich da jetzt, glaube ich, auch wieder so ähnlich angesiedelt in Großbritannien. Ich wohne nördlich von London in Norfolk. Das ist auch sehr ländlich, flach, voller seltsamer Eingeborener. Fühlt sich an wie zu Hause sozusagen. Ich bin erstmal aus Deutschland raus nach dem Studium, weil diese eingefahrene Art und Weise, wie hier Geschichte gemacht wird.
Also wirklich ganz bewusst.
Schwierig, ja. Weg. Weg erstmal.
Also nicht nach, sondern erstmal weg.
Ja, erstmal raus und dann gucken, wohin sozusagen speziell. Und außerdem finde ich, ist Geschichte doch immer sehr pädagogisch. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein in Deutschland. Also man versucht immer, Geschichte so zu schreiben und zu erzählen, dass man das Richtige daraus lernt für die Demokratie heute, für die Gesellschaft und so weiter. Und das macht es dann oftmals schwierig, Nuancen oder Sachen, die einfach unbequem sind, irgendwie mit anzusprechen, weil dann heißt es, naja, man kann ja nicht das und das einfach so sagen, auch wenn das so passiert ist, weil was sollen denn die Leute dann da mitnehmen? Also ich hatte das beim DDR-Buch tatsächlich auch. Mir hat letztens wieder jemand vorgeworfen, dass da eine Geschichte von einem Grenzer mit dabei ist. Also ich wollte einfach verstehen, wo diese jungen Männer herkamen, die da an der Grenze saßen und wie die sich auch dabei gefühlt haben und wo die auch hergekommen sind. Und dann hieß es wieder, es wäre menschenverachtend, wie kann das in dem gleichen Buch stehen wie die Geschichten der Maueropfer? Und ich dann gesagt habe, naja, das ist doch aber beides Teil dieser Geschichte der DDR. Und das muss für mich als Historikerin damit dabei sein, weil man ja sonst nicht verstehen kann, wie das Ganze funktioniert hat und wie die ganzen Rollenverteilungen, sage ich jetzt mal, auch waren in dem Staat. Und da wird in Deutschland dann gesagt, das geht aber nicht, dass da heute jemand sitzt und irgendwie Empathie empfindet für diesen Grenzer. Und das geht mir so gegens Fell, dass ich sage, das geht so nicht. Ich will erzählen und erklären und verstehen und analysieren, was passiert ist und nicht unbedingt mit dem Blick auf dem, was man dann moralisch sozusagen heute da rauszieht. Und dieser Ton hat, glaube ich, auch ziemlich bei den Leuten was ausgelöst, dieser erzählerische Ton sozusagen da drin. Aber das macht sich natürlich einfacher, wenn man außerhalb von Deutschland über Deutschland schreibt, weil die Emotionen dann eben nicht so hoch sind. Das ist sicherlich in anderen Ländern nicht unähnlich. Wenn ich jetzt in Großbritannien ein Buch über Brexit geschrieben hätte, hätte ich da sicherlich ähnliche Kontroversen damit ausgelöst, einfach weil das die Gemüter auch antreibt. Das macht sich dann natürlich aus der Außenperspektive etwas leichter und vor allem, weil man eben auch nicht auf die politischen Strömungen angewiesen ist, was Forschungsgelder und so weiter angeht. Da kann man dann etwas freier arbeiten, wenn man sozusagen da nicht schon das Ergebnis mit dranhängt an die Gelder und die Möglichkeiten, die da verteilt werden.
Ja. Und da Sie jetzt schon so lange da sind, gefällt es Ihnen auch? Also ist es eine Art und Weise zu leben, wie Sie sich Ihr Leben vorstellen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das Gefühl, dass irgendwie so dieser Englische, die Art und Weise, wie da Sachen gemacht werden, das ist eben immer noch gründlich und ordentlich. Also das spricht dann auch wieder meine deutsche Seele an, dass man sozusagen Sachen sehr akribisch angeht und auf der anderen Seite eben sich die Menschen nicht so sehr ernst nehmen. Da kann das Schlimmste passieren in England. Die Leute haben immer noch irgendwie so einen Galgenhumor mit dabei und das macht es für mich etwas leichter, einfach irgendwie zu leben, zu arbeiten, weil ich selber auch so bin und man sozusagen nicht befürchten muss, wenn man mal irgendwie einen kleinen Witz irgendwo mit einbaut, dass das wieder als völlig unmöglich irgendwo abgeschrieben wird. Also ich finde das manchmal recht erstaunlich. Die Leute kommen irgendwie, weil das Gesundheitssystem ist ja furchtbar in England. Und da sitzt man irgendwie, keine Ahnung, 12 Stunden in der Notaufnahme mit irgendwas. Und die Leute kommen raus und machen immer noch irgendeinen so Galgenhumorwitz darüber und finden das dann natürlich nicht witzig, aber gehen irgendwie darüber emotional dann anders mit diesen Sachen.
Irgendwie gelassener?
Ja, oder zumindest so ein bisschen mit mehr Abstand, mit weniger Wut. Also das Wut gibt's schon auch über bestimmte Dinge. Wir haben ja letztens auch diese riesigen Ausschreitungen auch gehabt in verschiedenen englischen Städten. Aber die ist nicht so weit verbreitet wie in Deutschland. Ich habe nicht das Gefühl, wenn man da in einer Kneipe sitzt, dass Wut die vorherrschende Emotion ist, sondern irgendwie doch der Humor, dass Witze über Politiker gemacht werden und eben nicht so ja aggressiv, sage ich mal, die ganze Gesellschaft mit bestimmten Dingen umgeht, wie ich oftmals in Deutschland und gerade in Berlin das Gefühl habe.
Sie haben eben gesagt, ich komme aus dem dunklen Brandenburg. Habe ich das recht in Erinnerung?
Dunkelsten.
Es war sogar das Dunkelste. Meinst du das politisch?
Nein, nein, nein. Ich habe immer noch sehr, sehr positive Heimatgefühle gegenüber Brandenburg. Das war so ein bisschen das Tongue-in-Cheek, wie man auf Englisch sagt.
Ah, ich verstehe.
Das ist, kommt oftmals dann im Deutschen anders rüber, als
man das meint. Fragst du die deutschen Journalisten nach,
ja.
Bitte?
Das können sie doch so nicht sagen. Wie gesagt, ich wohne da in England wieder in einer ähnlichen Situation. Einfach so ein bisschen Provinz, aber mit einem zwinkernden Auge. Ich wohne gerne in der Provinz unter Menschen, die ich auch sehr als Ausgleich auch empfinde. Also, dass man eben irgendwie eine normale Unterhaltung irgendwo im Pub führen muss und dass es sozusagen nicht immer um die große Politik geht, sondern oftmals auch einfach um alltägliche Dinge. Und das ist auch mal ein ganz interessanter Ausgleich, wenn man sozusagen an dem einen Abend auf irgendeiner Dinnerparty oder bei der deutschen Botschaft in London Canapés isst und dann den nächsten Abend bei sich wieder in einer Dorfkneipe Vergangenheit besitzt, dann behält man vielleicht auch so ein Stück weit die Perspektive für verschiedene Lebensweisen.
Sie haben ja die Perspektive auf Deutschland auch insofern immer aktuell, als dass Sie zweiwöchentlich eine Kolumne in der Berliner Zeitung schreiben. Das geht natürlich da um politische Themen. Ich habe jetzt hier gerade eine, da ging es um Demokratie und Wählen. Nun ist ja gerade auch das Thema Wählen in Ostdeutschland groß angesagt gewesen. Wie gucken Sie drauf auf das, was in Brandenburg, Sachsen und Thüringen jetzt jüngst passiert ist?
Ja, also ich versuche immer, diese Sachen so ein bisschen historisch einzuordnen. Ich bin ja von Haus aus nicht jetzt journalistisch unterwegs in der Hinsicht, als dass ich Reportage betreibe, sondern es geht ja für mich um die Einordnung des Ganzen in den größeren Zusammenhang. Und das ärgert mich immer, dass das so ein bisschen leichtfertig abläuft, wenn es um den Osten geht. Also da guckt man dann einfach, okay, die wählen anders als die Leute im Westen. Von daher muss es ja an der DDR-Geschichte liegen. Und da kommen wir wieder darauf zurück, dass die DDR das unnormale, dunkle Kapitel ist, während die Westdeutschen und Westdeutschland als normale Kontinuitätsgeschichte sozusagen gesehen werden. Und das zieht sich bis heute durch. Und für mich ist es interessant, so ein bisschen rauszugucken, also und das einzuordnen und zu sagen, okay, aus meiner Außenperspektive, wenn ich mir von Großbritannien aus Europa angucke, ist eigentlich Westdeutschland die Ausnahme und nicht Ostdeutschland. Wir hatten gerade auch Wahlen in Österreich, wo eigentlich sehr, sehr ähnliche Ergebnisse interessanterweise dabei rauskamen. Also auch die rechte FPÖ gewonnen hat und dann eben die Konservativen Zweiter geworden sind. Also eigentlich ähnelt sich das Thüringen ziemlich. Und niemand ist da und sagt, oh, die Österreicher haben wohl ihre Diktaturvergangenheit noch nicht überwunden. Die kommen wohl nicht klar mit der Demokratie und finden das irgendwie alles befremdlich und deshalb wählen die so. Sondern man versucht auch in der deutschen Presse das Ergebnis zu verstehen. Und man fragt sich sozusagen, was läuft da gerade in der Gesellschaft schief? Wo können die Politiker, die anderen Parteien vielleicht ansetzen? Und dieser sowohl Außenperspektive als auch historische Perspektive, dass man so ein bisschen versucht, den Kontext zu finden, das versuche ich damit einzubringen. Also für mich ist eigentlich Ostdeutschland, wenn man es mit Frankreich, Österreich, Italien, Schweden, Dänemark, Ungarn, allen möglichen Ländern vergleicht, auch Polen mit der Peace-Partei und so weiter, eher die Norm als die Ausnahme. Das heißt nicht, dass man sich damit zufrieden geben sollte und sagen sollte, okay, dann sind die Leute eben unzufrieden. Das ist gerade der Schluss, der immer wieder gezogen wird, wenn man sagt, die Ostdeutschen sind anders, weil wenn die einfach anders sind, dann braucht man ja damit nicht umzugehen. Dann hat man das so abgeschrieben, okay, die sind eben einfach komisch. Gibt die Leute ja dann auf entsprechend, wenn man sagt, die sind einfach so verstört oder anders durch ihre Erfahrungen. Da kann man jetzt nichts machen, wir haben es 35 Jahre lang versucht. Das ist der falsche Ansatz, meiner Meinung nach. Man muss versuchen, wie man das eben auch anderen Völkern zugesteht, sozusagen zu verstehen, was da los ist und warum das so ist und eben auch mit dem Blick darauf, dass es in Westdeutschland in eine ähnliche Richtung läuft, nur langsamer. Und das hoffe ich ein bisschen beisteuern zu können in dieser deutschen Perspektive. Wie gesagt, auch wenn ich jetzt keine Reporterin im eigentlichen Sinne bin, sondern eben einfach versuche, meine Außenperspektive dort mit einzubringen.
Sie hatten es gerade angedeutet, das geht mir auch die ganze Zeit durch den Kopf. Man weiß ja auch noch gar nicht, wie die nächsten Landtagswahlen im Westen Deutschlands laufen werden. Gerade Landtagswahlen sind ja oft ein unmittelbares Ergebnis der Entwicklung, der ganz aktuellen Entwicklung. Und da waren eben jetzt die drei ostdeutschen Länder dran. Das heißt, die Frage ist, wie es dann sein wird. Und Prognosen sagen ja durchaus, dass das im Westen, gerade was die AfD betrifft, was das Bündnis Sahra Wagenknecht betrifft, möglicherweise ähnlich sich entwickelt. Schauen wir mal.
Naja, und wir hatten ja letztes Jahr Wahlen in Hessen und in Bayern, in der auch, also in Hessen die AfD Zweiter geworden ist.
Ja.
Und in Bayern Dritter nach den Freien Wählern und der CSU. Also wenn man die alle zusammennimmt, kommt man auch bei einem ziemlich rechtskonservativen Mehrheitsverhältnis, zumindest in Bayern, dabei raus. Und das ist auch damals irgendwie einfach so, naja, man hat mal kurz da drauf geguckt und dann war es das wieder. Da hat auch keiner von den Westwahlen gesprochen, by the way. Man hat sich auf Bayern und auf Hessen konzentriert, während im Osten wieder auch gar nicht so richtig das eine Rolle gespielt hat, dass zum Beispiel die SPD ja in Brandenburg immer noch sehr, sehr stark
immerhin
ist
und gewonnen, das, hat.
Ja, gewonnen hat. Und auch schon seit der Wende sozusagen immer SPD-Ministerpräsidenten hat.
Ja.
Und also man hat da auch gar nicht so einen differenzierten Blick immer auf den Osten, wie das im Westen der Fall ist. Da bedarf es noch viel Aufarbeitung, um mal ein sehr deutsches Wort zu benutzen.
Also wirklich sehr beeindruckend, Katja Heuer, wie Sie das beschreiben, mit welchem Engagement, mit welcher Leidenschaft, habe ich das Gefühl, ist das Ihr Thema. Und dieser Podcast, der hat mal eben das Thema Tod auch noch. Denken Sie in Ihren jungen Jahren mit 39 schon irgendwie an den Tod?
Ja, also bis letztes Jahr hat mich das auch nicht beschäftigt und dann hatte mein Vater, gerade als das Buch rausgekommen ist, einen Schlaganfall letztes Jahr Und das hat dann zu der seltsamen Situation geführt, dass ich über ihn, weil er in meinem Buch kurz vorkommt und natürlich auch sehr, sehr thematisiert worden ist mit seiner NVA-Vergangenheit, habe ich über ihn quasi irgendwie so als historische Person geredet, wenn ich sozusagen Interviews gegeben habe oder irgendwo im Fernsehen oder am Radio unterwegs war. Und dann gleichzeitig bin ich an sein Bett im Krankenhaus zurückgeeilt, oftmals am selben Tag tatsächlich. Also ich habe irgendwie früh bei ihm gestanden und ihm Brei gefüttert und bin dann abends irgendwo aufgetreten und habe über ihn als historische Person geredet. Und das hat mir schon, also sowohl als Historikerin als auch als Privatperson, irgendwie so den Tod, was ja das Leben dann auch irgendwie in den Mittelpunkt drückt und nicht mehr nur die Person, so wie sie aktuell ist, sondern man denkt ja dann über deren Vergangenheit nach, über deren Kindheit, über deren Jugend und so weiter, automatisch, ja, wenn es gegen das Ende des Lebens sozusagen zurückgeht. Und das hat mich so ein bisschen aus meiner jungen Naivität vielleicht so ein Stück weit rausgerissen, weil man ja irgendwie doch als relativ junger Mensch nicht so wirklich darüber nachdenkt, dass man auch selber irgendwie sterblich ist, beziehungsweise die Menschen um einen rum nicht für immer existieren. Man nimmt die einfach so zur Kenntnis und denkt, die sind einfach immer da. Und diese Zusammenhänge zwischen der, ja, historischen Person, die mein Vater auf einmal geworden ist, Teil dieser DDR-Gesellschaft, die nicht mehr existiert. War er Täter? War er Opfer? War er irgendwas dazwischen? War er überhaupt irgendwas von diesen Kategorien? Gleichzeitig mit ihm als Privatperson umzugehen, weil man redet ja dann auch mit den Leuten anders und fängt auf einmal an, irgendwie Geschichten rauszuholen, die vor Jahren abgelaufen sind, das hat mir schon eine ganz andere Perspektive dann wieder auf sozusagen Leben und Tod gegeben. Und er ist dann letztes Jahr zu Weihnachten gestorben. Also das hat sich durchs ganze Jahr sozusagen hindurchgezogen, dass ich gleichzeitig über ihn als abstrakte Person geredet habe und ja, mit ihm dann als Privatperson auch irgendwo abschließen musste.
Dann haben Sie ja wirklich den Tod auch schon in diesen jungen Jahren jetzt erlebt. Also das ist ja doch relativ früh, dass Ihr Vater schon gestorben ist.
Ja, der war 63. Ja, und das war ihm auch sehr, sehr plötzlich. Also der ist wirklich mitten aus dem Leben gerissen worden. Er war ganz normal fit. Ich war mit ihm noch in Hamburg vorher und habe so ein Wochenende verbracht. Also wirklich noch Wochen vorher quasi. Und dann kam auf einmal der Anruf, er ist ins Krankenhaus gebracht worden mit Schlaganfall.
Und denken Sie möglicherweise anlässlich dessen, dass Sie es jetzt auch in der eigenen Familie so ganz am eigenen Leibe erlebt haben, auch über die eigene Endlichkeit nach?
Ja, auf jeden Fall, vor allem wegen dieser Plötzlichkeit halt. Also das ist ja wirklich sowas, was, na gut, ein Mann in seinen 60ern vielleicht eher trifft als eine Frau in ihren 30ern, aber trotzdem ist es ja ein Schock irgendwo zu realisieren, dass jemand ein ganz normales Leben lebt einen Tag und dann am nächsten Tag sozusagen nicht mehr derselbe Mensch ist und dann eben man die Tage rückwärts zählen kann, sag ich mal. Und das gibt einem schon irgendwo so eine andere Perspektive auch auf das Leben, auf den Tod, auf Dinge, die man vielleicht rausgeschoben hat und dann auf einmal sagt, vielleicht mache ich das jetzt mal lieber, auch wenn ich vielleicht noch, keine Ahnung, hoffentlich, klopfe auf Holz irgendwo.
Genau, ich klopfe mal auf meinen Kopf.
Noch ein paar Jahrzehnte habe. Man hat das ja oft, dass man sagt, oh, ich wollte schon immer mal dort und dorthin oder so. Und dann denkt, naja, das mache ich nächstes Jahr oder das Jahr danach oder so. Und solche Beispiele geben einem dann schon Anlass zu sagen, mach's doch jetzt, warum denn eigentlich nicht?
Können Sie sich vorstellen, als Historikerin auf Ihr eigenes Leben analysierend zurückzublicken, indem Sie die Rede Ihres Lebens schreiben? Und das erklingt dann möglicherweise beim Abschied. Muss ja keine Trauerrede sein, könnte ja zum Beispiel auch Lebensrede heißen. Könnten Sie sich sowas vorstellen?
Ja, also im Moment irgendwie gar nicht, weil man hofft ja, dass man noch nicht fertig
naja.
Ist.
Naja.
Aber ja, das wäre schon ein interessanter Ansatz, einfach weil ja sonst andere Menschen hervorheben, was für die Menschen an dem eigenen Leben irgendwie relevant war, während man vielleicht selber gar nicht das in den Mittelpunkt drücken würde. Also ich denke da auch immer mal drüber nach, wenn man in den Zeitungen so über berühmte Personen so Abschlussworte liest und sich denkt, dass okay, das war jetzt die Perspektive des Journalisten und oftmals ja auch auf Themen, die gerade tagesrelevant sind, bezogen, weil man natürlich versucht, den Lesern auch irgendwo was zu geben, was sozusagen für die Leser dann auch wichtig ist und eben nicht unbedingt für die Person. Also vielleicht hat die Person was gemacht, als sie 20 war, was irgendwie für die Person ein einschneidender Moment war,
ja,
der aber vielleicht nicht mehr relevant ist heute für die Gesellschaft im weitesten, sondern eben ja nur für die Person
ja,
privat.
Ja.
Von daher kann ich mir das schon insgesamt vorstellen, aber man hat natürlich auch das Gefühl, man macht dann jetzt für die ersten, sag ich jetzt mal, paar Jahrzehnte irgendwie was fertig und hoffentlich ist man ja noch nicht fertig.
Aber ja, warum nicht?
Vielleicht macht man das auch kapitelweise, dass man dann nochmal...
So alle 5 Jahre oder
genau.
Sowas. So kann man das ja machen. Anekdoten, also das ist, glaube ich, das, was Sie auch gerade meinten. Also was ein Mensch wirklich nur ganz individuell erlebt hat, aber eben individuell und nicht ein anderer über einen irgendwas erzählt, was ich ja nicht mehr beeinflussen kann, wenn ich tot bin.
Mhm. Das stimmt. Und dann ist es ja auch oftmals so, dass Menschen im Familienkreis vielleicht auch nicht so wirklich damit umgehen können, dass der Mensch gestorben ist und dann jemand anders beauftragen, die Trauerrede zu schreiben.
Dann kommt die 0815 Trauerrede, oder?
Genau, auf Basis von Stichpunkten und so. Da muss man ja auch Glück haben, dass man jemanden hat, der es sozusagen irgendwie hinkriegt, da eine persönliche Note reinzubringen. Also das ist schon eine Dimension, die auf jeden Fall interessant ist, sollte man selber Initiative mit sich bringt, wenn man sein eigenes Nachleben quasi beeinflussen möchte.
Selber gestalten, ne? Mhm. Das wäre doch schön, wenn man das bis zu guter Letzt macht. Wenn Sie es machen würden, welche Musik würde erklingen?
Ich bin eigentlich überhaupt kein Musikmensch. Also ich mag Musik und höre Musik gern, aber ich bin also wirklich auf peinlichste Weise unwissend, was sowohl Popmusik als auch klassische Musik und so weiter angeht. Also wenn ich im Radio irgendwas mitsinge und dann sagt jemand, ah, das ist der und der Sänger, dann sage ich, okay, habe ich schon mal gehört, selbst wenn das richtig bekannte Menschen sind. Mich hat kürzlich total beeindruckt, ich war bei einem Bruce Springsteen-Konzert in London. Bin eigentlich drauf gekommen, weil ich über dieses berühmte Bruce Springsteen-Konzert in Ost-Berlin was geschrieben habe und dann irgendwie nebenbei mitbekommen habe, dass der gerade auf Europa-Tour sozusagen unterwegs war und im Wembley-Stadion gespielt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, da hat jeder davon geschwärmt, von diesem Konzert in Ost-Berlin, eben mit dem ich darüber geredet habe. Und dachte, jetzt muss ich doch mal gucken, ob der Mann diese Magie immer noch sozusagen mit sich bringt. Und tut er. Also ich habe wirklich wochenlang danach immer noch die Musik und das ganze Ereignis im Kopf gehabt. Also vielleicht Bruce Springsteen steht gerade ziemlich oben auf meiner Liste, den ich immer noch sehr viel höre. Also man merkt gar nicht, dass der Mann jetzt auch ein bisschen älter schon ist, weil der immer noch so eine Ausstrahlung mit sich bringt, dass er tatsächlich die 90.000 Menschen im Wembley-Stadion, allen Altersgruppen, so diese Lebensenergie irgendwie überhilft und die Leute mit sich reißen kann.
Ich glaube, er ist 75 gerade, habe ich im Radio
gehört. Das kann sein, so in der Drehe.
Und vielleicht noch ein Titel aus der DDR oder haben Sie da so gar keinen Bezug?
Die Leute denken immer wegen meiner Familiengeschichte und so weiter, dass ich da jetzt irgendwie so ein emotionales Buch über die DDR geschrieben habe. Aber für mich ist das ehrlich gesagt Geschichte in der Hinsicht, als dass ich 4 Jahre alt war, als die Mauer gefallen ist. Und ja, ich habe vage Erinnerungen daran. Eine habe ich auch so ein bisschen ins Buch eingebaut, weil wir gerade in Berlin sitzen. Das war tatsächlich auch auf dem Fernsehturm. 89.
Ja, wir sitzen ganz in der Nähe des Fernsehturms.
Des Fernsehturms, genau. Habe ich gestern dran gedacht, das ist ziemlich genau 35 Jahre her. Am 7. Oktober, am Tag der Republik, waren wir da oben als Familienausflug. Als wir runtergeguckt haben und mein Vater auf einmal ganz bleich im Gesicht wurde, als Demonstranten auftauchten und es nicht klar war, wie die Polizei darauf reagiert. Und er hat dann mich und meine schwangere Mutter gegriffen und wir sind dann schnell wieder im Trabi sozusagen aus der Hauptstadt raus. Und das ist mir gestern durch den Kopf gegangen, als ich hier lang gelaufen bin. Also von daher hat jetzt DDR-Musik für mich keine direkte, so emotionale Verbindung in der Hinsicht. Also mir fällt da gerade Angela Merkels Zapfenstreiche ein, nachdem sie Nina Hagens Farbfilm
Das war doch genial, oder?
Ja, und ich fand das auch echt interessant, wie das auch aufgenommen worden ist. Also ich saß ja in Großbritannien zu dem Zeitpunkt und da hieß es, warum hat die denn einen Punk-Song ausgesucht? Und dann musste ich erstmal überall im Radio erklären, dass Nina Hagen damals noch kein Punk-Star war und das auch kein Punk-Lied ist. Sondern habe dann so ein bisschen den DDR-Kontext versucht zu erklären und auch die Tatsache, dass einfach jeder dieses Lied irgendwie kannte und dass sie das offensichtlich so ein bisschen als Teil dieses Kapitels ihres Lebens mit einbauen wollte. Also so einen Moment habe ich irgendwie nicht, den ich mit der DDR jetzt direkt verbinden würde. Ich bin einfach kein Musikmensch.
Na, Bruce Springsteen ist ja schon mal was.
Ja, aber der ist mir jetzt auch eingefallen, weil ich da letztens beim Konzert war.
Schwarz hören.